Wir melden uns mit Staffel 3 von Copycat zurück und das direkt mit einem Thema, das die Gala nicht besser behandeln könnte. Rosenkrieg im Plasteland.
Diese Folge schmeckt auch aufgewärmt. Heute sprechen wir über die Frau, die Tupperware zu dem Erfolgsprodukt gemacht hat, das es heute ist. Brownie Wise. Mit ihrer brillanten Idee des, heute würde man sagen, Influencer-Marketings, verwandelte sie unscheinbare Küchendosen in ein weltweites Kultprodukt. Die Tupperware-Partys. Doch während Millionen Frauen dank ihr zu Unternehmerinnen wurden, schrieb die Geschichte ein anderer. Firmengründer Earl Tupper. Am Ende legte er alles daran, sie aus den Geschichtsbüchern zu tilgen, ohne ihr auch nur einen Cent oder die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdient hat.
Ich bin mir sicher, diese Folge wird der einen oder anderen von euch beim Zuhören einen ordentlichen Tupper-Seufzer entlocken. Viel Spaß und willkommen zurück.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Copycats.
Yay, Staffel 3, wup, wup, wup.
Staffel 3, Folge 1. Wir freuen uns, wenn ihr immerhin weiterhin Fans und Zuhörerinnen seid. Da sind wir sehr zufrieden.
Und ich habe das Gefühl, wir haben hier einen richtig guten Einstieg für die neue Staffel. Denn das Thema, über das wir heute sprechen, ist irgendwie Nostalgie pur. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Tupper ist für mich Kindheit.
Ja, schon irgendwie. Es hat einen größeren Teil meiner Kindheit ausgemacht, als ich eigentlich dachte oder mir bewusst war. Warst du denn mal auf einer richtigen Tupper-Party als Kind oder als Jugendliche?
Nee, ich war nie auf einer Tupper-Party und auch auf keiner anderen Verkaufsparty. Das Konzept existiert ja bis heute. Ich glaube, meine Mutter war auf einer Party und da kriegt man ja immer so kleine Gastgeschenke. Und sie hat so eine kleine Dose mitgebracht, wo, glaube ich, 2 gekochte Eier reinpassen. Und ich war so richtig fasziniert von diesem Produkt, dass jemand sich das ausgedacht hat. So ein spezifisches Produkt. Und ich glaube, sie hat 2 Sachen auch gekauft, die sie auch bis heute benutzt bei dieser Party.
Ja, das nutzt sich ja auch nicht, also es nutzt sich schon ab, aber es geht nicht kaputt. Also tatsächlich bei uns hat mal eine Tupper-Party stattgefunden.
Und no way.
Ja, wir hatten dann so eine Tupper-Vertreterin bei uns und ganz viele Freundinnen von meiner Mutter. Es ist ja dann irgendwie trotzdem ein absolut weiblich konnotiertes Phänomen gewesen und geblieben, aber dazu später. Und da, ich weiß noch, dass ich halt als kleines Mädchen dann dabei war und das irgendwie sehr spannend fand und alle natürlich dann auch was gekauft haben und man hat dann, glaube ich, als Gastgeberin auch noch so ein extra Geschenk bekommen oder ein extra Rabatt oder irgendwie sowas. Wenn man diese Partys halt ausgerichtet hat, dann hat man irgendwelche Goodies noch dazu bekommen. Also ich fand das damit sehr spannend, auch wenn ich es, glaube ich, nicht so ganz verstanden habe.
Ja, ich habe es bis zur Recherche für diese Folge auch nicht so ganz verstanden. Tatsächlich, wenn man so eine Party hostet, also als Gastgeberin sein Wohnzimmer zur Verfügung stellt, bekommt man je nachdem, wie viel Umsatz gemacht wird bei der Party, mehr Prozente irgendwie im Tupper-Shop oder mehr Produkte. Das heißt, man ist selber als Gastgeberin auch noch hat so richtig den Anreiz, seine Freundin alle zum Kaufen zu überreden. Also ob das ethisch alles so cool ist, da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ja, aber irgendwie faszinierend, sehr 90s und ich habe eine Statistik gefunden, dass heute 90% aller Haushalte in den USA mindestens ein Tupper-Produkt besitzen und alle 2,2 Sekunden im Schnitt eine Tupper-Party stattfindet.
Ja, also vielleicht das mit den Partys lässt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Deutschland anwenden, aber das mit den Produkten im Haushalt auf jeden Fall, oder? Also ich glaube wirklich fast jeder Mensch hat irgendwas von Tupper oder einer sehr ähnlichen Marke. Ich habe dann auch angefangen zu gucken in meinem Schrank, welche Produkte sind eigentlich wirklich von sozusagen originally Tupper und welche sind halt irgendwelche Fakes. Weil es gibt ja dann mittlerweile auch ganz viele andere Produkte.
Ja.
Wollen wir uns mal auf die Spuren der Geschichte dieses Erfolgskonzeptes begeben?
Auf jeden Fall. Wir begeben uns in die frühen Lebensjahre von Brownie Wise, die einmal eine der bekanntesten Geschäftsfrauen der USA werden sollte.
Richtig, die Geschichte beginnt 1913. Da wird Brownie Wise nämlich geboren, und zwar als Brownie Mae Humphrey in Georgia in den USA.
Genau, und sie wuchs ja bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, aber lebte auch oft bei ihrer Tante, verließ früh die Schule. Vieles nicht bekannt über ihr frühes Leben, außer dass sie ja vielleicht nicht in so ganz gesicherten Familienverhältnissen aufgewachsen ist.
Ja, genau, so kann man das sagen. Also sie besucht keine weiterführende Schule. Sie heiratet relativ früh ihren Ehemann Robert Wise, dann heißt sie eben Brownie Wise, und sie ziehen zusammen nach Detroit und bekommen einen gemeinsamen Sohn, den kleinen Jerry. Und auch diesen wird Brownie alleine großziehen. Also wie auch schon ihre Mutter Rosie, wird sie eine alleinerziehende Mutter in den USA werden. Und das kommt natürlich mit den gleichen Problemen und Anstrengungen und Hürden. Und dann kommen ja auch noch kommt noch der Krieg dazwischen und so. Also ich kann mir vorstellen, dass das keine so einfache Aufgabe gewesen ist, das als alleinstehende Frau zu bewältigen und nebenbei auch noch Geld zu verdienen.
Und das, ja, da kommen mehrere Gründe zusammen, warum sie eigentlich immer ihr Brot selber verdienen musste. Einmal die Trennung und eben auch der Zweite Weltkrieg, bei dem einfach Arbeitskräftemangel herrschte, dadurch, dass die Männer halt als Soldaten eingezogen wurden und die Frauen gingen halt in die Betriebe, gerade auch in die Rüstungsbetriebe. Und Brownie arbeitete eben bei einem Unternehmen, das Flugzeuge herstellte, in der Nähe des Wohnhauses ihrer Mutter. Und nebenbei versorgte sie wohl mit ihrer Mutter zusammen verletzte Soldaten im Keller. Und sie schrieb auch als Journalistin unter einem Pseudonym, nämlich unter dem Pseudonym Hibiscus, für die Detroit News. Also sie hat ziemlich viele Jobs gleichzeitig quasi gemacht. Und unbekannterweise ist da auch schon die erste Verbindung zu Tupper in ihrem frühen Leben. Denn der Kunststoff, aus dem die Tupper-Produkte später hergestellt werden, wurde ursprünglich im Zweiten Weltkrieg benutzt, um Flugzeuge von innen quasi zu dämmen gegen die Kälte.
Spannend. Ja, also das fand ich auch interessant, dass sie so unterschiedliche Jobs gemacht hat. Sie hat ja auch als Verkäuferin in einem B- und Verkleidungsgeschäft gearbeitet. Also da hat sie schon irgendwie so eine Idee entwickelt, denke ich mal, wie man so, ja, wie man werbewirksam etwas verkauft. Dann hat sie auch in einer Werbeagentur kurzzeitig gearbeitet oder in so einer frühen Form der Werbeagentur. Also das finde ich schon spannend, dass sich immer wieder quasi so diese Verknüpfung hergestellt hat zu, wie funktioniert Marketing, und dass sie da so ganz früh schon eine Idee davon bekommen hat, auch wenn sie eben ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht hat. Aber das mit dem Kunststoff und dem Flugzeug, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
Das ist bei super vielen Sachen so, dass wir die erst durch so Rüstungsproduktion in den Kriegen bekommen haben. Also auch die Plattenbauweise zum Beispiel für Wohnungsbauten wurde während des Krieges entwickelt. Ganz viele Kunststoffe und so, also ganz viele Produkte, die dann nach dem Krieg total populär wurden, waren eigentlich für den Krieg. Irgendwie finde ich das immer so ein bisschen traurig, dass das so einer der Haupttreiber ist für große Erfindungen, die bis heute unseren Alltag prägen. Aber so ist es halt.
Verstehe. Okay. Auch nach dem Krieg war das Geld knapp. Sie hat alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, zusätzliches Geld zu verdienen, und hat dann begonnen, Produkte zu vertreiben für eine Firma namens Stanley Home Products, und hat da schon dieses Konzept entwickelt, zusammen mit ihrer Mutter so Hauspartys, könnte man es nennen, zu organisieren. Also, dass man sich gemeinsam getroffen hat und durch diese persönlichen Netzwerke und Verbindungen die Kaufeslust angeregt werden sollte.
Und ich habe mich dann gefragt, ist das etwa die Firma mit der Stanley Cup, die ja bei den jungen Leuten total hip ist? Also dieser große, doppelwandige Trinkbecher, in dem Getränke ganz lange kühl bleiben, der, glaube ich, gerade in den USA total beliebt ist, bei der Gen Z und Gen Alpha. Aber es ist nicht das gleiche Stanley, obwohl der Gründer Frank Beveridge, also übersetzt Frank Getränk heißt, ist es nicht diese Firma, die Trinkgefäße herstellt, sondern einfach ein Produzent von verschiedenen Haushaltsgütern.
Ich finde das ja total spannend, dass man diese Funktionsweise dieser unterschiedlichen Produkte so richtig vor Ort erläutern konnte. Also es gab ja damals noch nicht sowas, wie wir heute jetzt haben im Teleshopping oder irgendwie sowas, dass man sich angucken kann, ah, okay, so funktioniert das, so benutze ich einen Eierschneider oder was auch immer, sondern das konntest du dir, also du hattest ja nur quasi das gedruckte Bild, Werbung in Zeitschriften, oder du hattest halt Vertreterinnen und Vertreter, die von Tür zu Tür gehen und dich nerven und wahrscheinlich auch überraschen oder in einem Moment erwischen, wo du denkst, ja, nee, habe ich jetzt keine Lust, dass du mir deinen Staubsauger zeigst. Und also
Title of your Sextape.
Ja. Ja, ich finde das total die spannende Idee zu sagen, wir machen das zu was Schönem quasi, wir treffen uns auch gleichzeitig und machen eine Party draus und ich zeige euch dann halt dieses Produkt und schwärme davon und das ist auch das, was ich im Intro eigentlich meinte mit so diese frühe Form des Influencer-Marketings. Natürlich funktioniert total viel darüber, über Vertrauen und über auch irgendwie so ein Gefühl von Nähe und Spaß und einer Verbindung. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn deine beste Freundin dir sagt oder deine beste Freundin neben dir sitzt und dann gesagt wird, ja, hier, cool und so, dies und dieses Produkt. Also ich finde es richtig mindblowing irgendwie, muss ich sagen, sich sowas auszudenken. Und da merkt man auch, wie was für ein krasses Verständnis sie gehabt haben muss für so Werbewirksamkeit und so. Naja.
Ich glaube, um so einen Job zu machen, vor allem erfolgreich zu machen, wie Brownie Wise das getan hat, muss man halt auch ein eher extrovertierter Mensch sein. Und das ist schön, dass sie sich das Konzept ausgedacht hat, aber für mich als sehr angespannte, introvertierte Maus klingt das halt eher nach einem Hobby, also nach einem Horror, so eine Homeparty. Vor allem, weil ich weiß, ich hätte das Gefühl, ich muss jetzt was kaufen, weil ich meine Freundin nicht enttäuschen will. Die ist jetzt ja extra angereist, die hat ja alles aufgebaut, also so aus schlechtem Gewissen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Erfolg dieser Tupper-Partys, ist jetzt die Interpretation eines Drinnis, dass man sich so ein bisschen gepressured fühlt, da irgendwas zu kaufen.
Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Oder irgendwie auch keine Spielverderberin sein will. Und ich finde, man kennt das schon, wenn man mit Friends shoppen geht und alle kaufen was und du selbst findest halt nichts. Ich werde dann manchmal auch voll traurig oder so oder habe so das Gefühl, oh, ich muss jetzt auch was kaufen, weil alle haben jetzt schon was gekauft. Und ich habe noch gar nichts
oder
gefunden.
Oder hypen dann eine Sache so hoch auch, ne? Und dann macht man mit und dann sitzt man später zu Hause und denkt sich so, the fuck, warum habe ich das gekauft? Ich brauche das null.
Ja, oder sind so, ja, das ist genau deine Farbe oder du als alte, keine Ahnung, Kohlkocherin, du brauchst doch unbedingt dieses Produkt oder so. Also,
das
ja,
wurde mir schon oft gesagt, ja.
Ja, also, wie auch immer, also es war sozusagen voll der Durchbruch und sie war halt mega erfolgreich auch mit diesem Stanley Home Products. Aber ja, sie war eine der erfolgreichsten Verkäuferinnen tatsächlich für die Firma. Aber was auch damals schon echt ein Ding war, ist, dass sie null Anerkennung dafür bekommen hat. Also als Firma könnte man ja auch sagen, cool, wir wertschätzen das und würdigen das. Und die Anerkennung, die sie dafür bekommen hat, ging halt gegen null. Und es war quasi der Startschuss für etwas ganz Großes, was sie dann später bei Tupper oder Tupper noch ein bisschen besser etablieren konnte.
Genau, denn sie hatte auch Kontakt zu dem Firmengründer und Vorsitzenden, Frank Beveridge, und hat ihm auch gesagt, dass sie Ambitionen hat, eben eine Führungsposition zu übernehmen. Und er soll ihr dann gesagt haben, dass sie gar nicht ihre Zeit verschwenden soll, weil die Geschäftsführung eh kein Ort für eine Frau wäre.
Ja.
Also man hat sich gerade bei so beim Verkauf, glaube ich, vor allem auf Frauen verlassen auch, gerade wenn es um so Produkte für den Haushalt ging, aber ja, Aufstiegsmöglichkeiten gab es eben nicht und ich kann mir vorstellen, dass bei so einer ambitionierten und engagierten Mitarbeiterin das dann auch ein Grund war, warum sie sich einen neuen Arbeitgeber quasi gesucht hat.
Ja, und dann ist sie eben auf Tupper oder Tupper gestoßen. Das war gerade in dieser Zeit ein neues Produkt, was aber irgendwie nicht so richtig eingeschlagen ist. Also das war eine Zeit lang eher so ein bisschen so ein, wie sagt man denn, so ein Ladenhüter und ist in den Regalen verstaubt. Also die erste Produktlinie, die auf den Markt kam, das war 1949. Der Besitzer dieser Firma war eben Earl Tupper, der dieses neue Konzept, dieses biegsamen, flexiblen Kunststoffes dann in die Lebensmittelaufbewahrungsindustrie gebracht hat. Und eigentlich eine total super Idee. Und wenn man sich diese alten Prospekte anguckt und so, sind ja auch voll die geilen. Also der hat das so in so Pastellfarben rausgebracht, Voll, also mittlerweile, also heutzutage wäre es der Burner. Vielleicht sollten sie die erste Edition wieder auf den Markt bringen. Das würde ich fühlen. Zu den aktuellen Entwicklungen kommen wir später. Aber genau, also es war ein Produkt, es war ganz neu eigentlich und neuartig, aber es war irgendwie, es brauchte noch einen Startschuss.
Genau, 1939 hatte die ersten Produkte rausgebracht und ich habe ein Zitat gefunden aus der House Beautiful, also einer Zeitschrift für Deko und den Haushalt von 1947, in der es eine Rezension über Tupper-Container gab oder Tupper-Container, wie ich auf gut Deutsch sage. Und das fand ich sehr interessant, wie das beschrieben wurde. Da heißt es nämlich, hohe Kunst für 39 Cent. Befriedigt es unser ästhetisches Bedürfnis, schöne Dinge zu nutzen, fühlen und zu studieren? Denn Tupperware hat die haptischen Qualitäten von Jade, aber erinnert zugleich auch an Alabaster und Perlmutt. Nicht zuletzt haben die Schüsseln ein Profil, das mindestens genauso gut ist wie das einer Skulptur. Also da wird wirklich Tupper mit hoher Kunst verglichen.
Ja, ich sehe schon, also komplett übertrieben natürlich auch. Ich habe noch nie an Jade oder Alabaster gedacht, als ich eine Tupperform in der Hand hatte, aber gut.
Ja, aber weil du auch aufgewachsen bist mit Plastik und vor allem auch mit irgendwie quietschend buntem Plastik und Plastikspielzeug und so. Und ich glaube, wenn es ein ganz neues Material ist, das man auch noch gar nicht einordnen konnte, ist das jetzt irgendwie, das ist kein Stein, das ist kein Holz oder was weiß ich, wo, das ist kein Ton. Ich meine, vorher hat man Lebensmittel ja wahrscheinlich in Tongefäßen vor allem aufbewahrt.
Ja, oder halt einfach wieder in dem Topf, in dem man es gekocht hat oder so. Und das war ja natürlich total die Novität, dass man das luftdicht auch verschließen konnte und somit als klassische Hausfrau, da wurde einem das Leben sehr erleichtert, weil man eben vielleicht nicht jeden Tag neu kochen musste oder nicht genau die Portionen abschätzen musste. Also es war im Prinzip eine große Hilfe für die Person, die in der Küche steht und kocht. Und das waren nun mal in 99% der Fällen in dieser Zeit die Frauen.
Genau, und diesen Tupper-Seufzer, den wir am Anfang erwähnt haben, das ist ja auch das, was quasi patentiert wurde. Also, dass man eben die Luft rauslassen kann aus diesem Behälter und das dadurch vakuumiert verschließen kann und die Haltbarkeit verlängert. Das heißt einerseits das Verlängern der Haltbarkeit und aber auch die Transportfähigkeit. Also die ganz frühen Tupperlinien waren ja auch total viele Sachen für Partys, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, da gab es schon so eine Tupperdose in Form eines Kuchenstücks, sodass man ein einzelnes Kuchenstück mitnehmen konnte. Also das war natürlich auch viel einfacher und kleckerfreier als vorher dann mit einem Glas oder mit einem Tonkrug, wo man das dann rumgetragen hat.
Ja, absolut, das stimmt. Interessant, dass du es Tupper-Seufzer nennst. Ich habe nur den Begriff Tupperware-Burp, also eher Rülpser, gefunden, dass das halt so ein rülpsendes Geräusch macht, wenn man dieses Vakuum verschließt. Und das kam wohl auch nur so gemischt an, sage ich jetzt mal. Also das war irgendwie, alles noch so ein bisschen suspekt und man war so ein bisschen, man brauchte einfach eine junge Frau, die einem das ans Herz legt und erklärt und sagt, das ist alles total harmlos und total praktisch. So.
Ich finde es vor allem lustig, weil du vorhin meintest, das hieß bei euch in der Familie Tupper Pups, ne?
Nicht in der Familie, dass ich das gelesen hätte, aber es war der Burp, nicht der Pups.
Okay, oder der Seufzer, etwas mehr sophisticated.
Ja, genau. Ja, und das passte natürlich wunderbar rein in das Konzept von Brownie Weiss und ihrer Mutter, denn die hatten kurze Zeit vorher so ein Direktvertriebsunternehmen zusammen gegründet und dieses Unternehmen hieß Patio Parties oder Payshow Parties, also der Patio ist ja der lateinische Innenhof, wenn ich das hier nochmal meine Lateinbildung hier auf den Markt bringen. Also im Prinzip, dieses Konzept haben sie sich patentieren lassen oder damit haben sie zu ihrem eigenen gemacht, dass sie eben ja in die Innenhöfe und Häuser kommen und dort Partys veranstalten und Produkte bewerben. Und dann haben sie sich gedacht, ja, eigentlich diese Tupper-Produkte, die könnten wir doch auch mal mitnehmen. Also das funktioniert so, dass sie halt quasi Produkte aus diesen Linien mit zu den Partys nehmen und in die Häuser und gucken, wie gut werden wir das los, wie gut funktioniert das.
Now my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry and get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like, I don't have to marry one.
Ab 1947 wird Tupperware in Department Stores, also in großen Kaufhäusern, verkauft. Allerdings ohne großen Erfolg, obwohl da schon so ein ganz spannendes Verkaufskonzept genutzt wurde. Die VerkäuferInnen in diesen Department Stores wurden nämlich angehalten, auf die Tupper-Produkte draufzuspringen, die herumzuwerfen, um zu zeigen, die sind super haltbar, die geben wieder in ihre Form zurück, da kann gar nichts passieren. Und genau, durch diese sehr animierten Warenpräsentationen wurden dann eben auch Vertriebe auf das Produkt aufmerksam, die VertreterInnen von Tür zu Tür schickten, wie du eben schon meintest. Aber mit all diesen Konzepten war Tupper nicht so richtig erfolgreich. Und dann eben Auftritt Brownie Wise.
Richtig. Brownie Wise entschloss sich, auf ihren Pay-Show-Partys Tupper-Produkte zu präsentieren. Und sie hat zum Beispiel auch die Idee gehabt, dass sie so rote Flüssigkeit in die Behältnisse gefüllt hat und das dann auch rumgeworfen hat, um zu zeigen, ja, hier läuft nichts aus, es ist total sicher, dieses Vakuum und so weiter. Also sie hat sich eben einiges einfallen lassen. Und Earl Tupper wurde relativ schnell auf sie aufmerksam, weil man natürlich im Blick hat, da verkauft sich irgendwas besonders gut, das scheint zu funktionieren. Und und dann war es an Brownie Wise, ihn zu überzeugen, dass diese Homepartys die beste Verkaufsstrategie ever waren und er solle das sich doch zunutze machen.
Was allerdings nicht so gut geklappt hat, neben dem Verkauf, war tatsächlich die Logistik. Denn Brownie Wise beschwerte sich immer wieder beim Firmengründer Earl Tupper, dass die Lieferungen oft nicht rechtzeitig ankamen und ihren hohen Bedarf auch gar nicht deckten. Also es kamen gar nicht genug Produkte nach, so schnell wie sie verkauft hat. Und daraufhin ist Earl Tupper selber im April 1951 nach Florida gereist, um mit ihr zu sprechen. Und hat sie dabei, war so überzeugt von ihr, dass er ihr einen Job als Head of Sales Management anbot. Also er hat gesagt, you talk a lot and everybody listens. Du redest viel, aber alle hören dir zu.
Ja, und damit begann quasi ein neues Kapitel ab den frühen 50er Jahren, in denen Tupperware zu einem der größten Unternehmen oder erfolgreichsten Unternehmen in diesem Bereich anwachsen sollte.
Wise hat sehr schnell Tupper auch überzeugt, die Produkte eben nur noch über diesen Partyvertrieb zu verkaufen und nicht mehr in den Kaufhäusern oder beim von Tür zu Tür Verkauf. Man könnte also fast sagen, Tupper war quasi die Labubus des Mid-Centuries, was Exklusivität anbetrifft. Hot Take.
Ja, finde ich jetzt einen sehr heißen Take, muss ich sagen. Wollen wir vielleicht eine kurze Verschnaufpause machen und eine unserer Kategorien zu Wort kommen lassen?
Auf jeden Fall.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Ja, Britt, wenn du den Credit für ein Tupper-Produkt auf dem Markt klauen könntest, welches wäre das dann?
Mein absoluter Favorit. Seit 1979 behaupte ich jetzt einfach absoluter Verkaufsschlager von Tupper, ist das Piccadilly Tischgurkenglas. Und zwar ist es ein viereckiger Behälter, ja. Mit einem, Beste. Ja, wie ein kleines Tablett, was unten drinne sitzt, mit einem Griff, der über den Behälter oben hinausgeht. Das heißt, man kann an diesem Griff hochziehen, was in dem Behälter ist, und zwar nämlich Gewürzgurken, die man da reintut. Das heißt, man hat dann auf diesem kleinen Tablett, was wie so ein Sieb ist, die Gurken liegen, die dann abtropfen und kann sich eine Gurke nehmen, ohne in den Gurkensaft greifen zu müssen. Und behält trockene Finger und die Gürkchen können trotzdem immer schön in der Gürkchenlage eingelegt weiter auf dem Tisch stehen. Und das gibt's bis heute, kann man heute für 21 Dollar kaufen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in so ein Gurkenglas zu greifen, dann dadurch erstmal durch diese Einlagelauge sich durchwühlen zu müssen, bis man dann eine Gurke daraus bekommt. Ich bin absolut überzeugt und so kurz davor, es mir zu kaufen für zu Hause.
Wir hatten das tatsächlich, natürlich.
Nein.
Wir hatten das als Familie. Ich habe das richtig krass vor Augen. Und das war super praktisch. Also man muss natürlich die Gurken aus dem Glas dann da rein umfüllen und so weiter und so fort. Aber klar, es ist ultra praktisch. Du fummelst nicht die ganze Zeit in einem Sud rum und du lässt dieses ganze andere Zeug unten, den Dill und die Senfkörner und so weiter. Also ich stimme dir hundertprozentig zu. Das hatte ich gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, aber es befand sich in unserem Haushalt.
Und für was würdest du gern den Tupper-Credit klauen, Julia?
Mein Credit Card, ich weiß gar nicht, seit wann dieses Produkt existiert. Ich habe es nicht herausgefunden. Aber es ist der sogenannte Tupperware-Würzling.
Noch nie gehört, was?
Also es ist so ein kleiner Behälter für die Jackentasche quasi. Und du machst in die eine Seite, füllst du Pfeffer und in die andere Seite füllst du Salz. Und dann kannst du unterwegs, hast du halt immer den kleinen Würzling dabei. Also der ist wirklich mini, wie so eine Streichholzschachtel eigentlich. Und ich als fanatische Nachsalzerin, mittlerweile hat es sich ein bisschen gebessert, aber früher war es schlimm. Ich finde das super praktisch, immer so ein kleines Salz- und Pfeffer-Ding dabei zu haben. Und das gab es auch schon lange vor diesem, was es heute ganz oft gibt, dieser Gewürzbehälter, dieser so ein runder und da drin ist dann auch noch Curry und keine Ahnung was, Chili und so. Also wir hatten natürlich auch den Würzling.
Wow.
Also für mich ist das so ein richtiges Ding der 90er Jahre und es war halt immer dann so auf Ausflügen oder so hatte man das dabei und konnte immer noch nachwürzen und dafür würde ich, wenn ich könnte, den Credit klauen.
Ich habe es tatsächlich in Real Life noch nie gesehen. Ich habe es jetzt auch bei meinen Recherchen nicht gefunden. Also das ist ein richtiger Insider-Tipp, den du hier gerade mitgibst. Das sieht aus wie so eine Tic-Tac-Verpackung, ja, aber mit zwei Deckeln oben. Und auf einer Seite ist dann Salz und auf der anderen Seite Pfeffer. Ja, mega gut. Also ab jetzt, glaube ich, auch bei mir immer in der Tasche.
Der Würzling. Ich schenke dir einen zu deinem nächsten Geburtstag.
Oh mein Gott, ich freue mich schon.
Ja, super. Danke für den Austausch.
Okay, also zurück zu Brownie Wise und Tupperware. Genau, also sie war mittlerweile dann im Headquarter sozusagen tätig, in der Geschäftsführung, aber das Tupper-Party-Konzept verbreitete sich immer weiter in den USA. Und Anreiz bei diesen Tupper-Partys oder Ziel der Verkäuferin war, nicht nur einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen, was ja auch das Ziel der Gastgeberin war, die dadurch mehr Gastgeberin Geschenke bekommen hat von Tupper, sondern auch neue Verkäuferinnen anzuwerben. Also eigentlich ist es so ein bisschen wie ein Schneeballsystem, nur dass man eben nicht in Vorkasse treten musste. Aber es war schon immer auch, man hat immer mehr Benefits als Verkäuferin bekommen, wenn man neue Verkäuferin angeworben hat und wenn man möglichst viel verkauft hat. Also, und das ist halt ein großes Problem, weil zum einen hatten die Verkäuferinnen keine Arbeitsverträge. Das heißt, die haben nicht in die Sozialversicherung eingezahlt. Die hatten gar keine Sicherheit. Die hatten auch keine Sicherheit, dass sie was verdienen bei einer Party. Teilweise hatten sie lange Anreisen, mussten die ganzen Sachen dahin bringen, aufbauen, moderieren. Und wenn dann der Verkauf schlecht lief, weil irgendwie, keine Ahnung, die Gruppe nicht drauf angesprungen ist, sind die halt teilweise mit Benzinkosten dann im Minus gewesen. Also man war absolut für sich selber verantwortlich und wurde überhaupt nicht vom Unternehmen gestützt. Beziehungsweise man wurde halt so ein bisschen mit Goodies, sag ich mal, versorgt. Also es gab, da kommen wir nochmal zu, so ein jährliches Fest, wo immer die besten VerkäuferInnen dann geehrt wurden, ganz viel Preise bekommen haben, mit Geschenken überhauft wurden. Also ihm wurde immer so ein Anreiz geboten, immer mehr Partys zu machen, erfolgreich zu sein, zu verkaufen, weil dann wird man belohnt. Aber das war oft, glaube ich, auch so ein bisschen nicht unbedingt, also war eher so in nicht greifbarer Ferne.
Aber gleichzeitig ist es ja, wenn ich da mal zwischengrätschen kann, irgendwie eine super Chance gewesen. Also es war jetzt keine Seltenheit, dass Frauen gearbeitet haben oder berufstätig waren natürlich. Aber gerade wenn es so Frauen waren wie zum Beispiel Brownie Wise, die keine besondere Ausbildung genossen haben, dass es für die eine Möglichkeit ist, trotzdem irgendwie eine finanzielle Unabhängigkeit zumindest, naja, irgendwie in weiter Ferne anzustreben und ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit zu bekommen. Also ich will das jetzt gar nicht so über den hohen Klee loben und sagen, es war alles total toll. Das war bestimmt ein ziemlich schwieriges System. Aber ich glaube, gerade in den Anfängen, als es noch nicht so tausende von Tupper-Ladies gegeben hat in den USA, war das schon eine Möglichkeit, sich irgendwie zu emanzipieren, oder?
Also es gibt Leute, die sagen, das, was Tupper da als Arbeitsmöglichkeit angeboten hat, hatte einen emanzipatorischen Background. Frauen, die Kinder und einen Ehemann hatten, da war es gesellschaftlich nicht gerne gesehen, dass die, ich sage in meinen Anführungszeichen, einen richtigen Job haben, also dass die was anderes machen als Care-Arbeit. Da kommt dann der Vorteil von Tupper-Partys oder Tupper-Vertrieb, das wurde nicht als echter Job angesehen. Denn die Frau konnte weiterhin tagsüber ihrem Hausfrau und Mutterdasein nachkommen. Und abends hat sie dann halt in einem häuslichen Umfeld bei Freundinnen bei einer Party was verkauft. Also es war ein gern gesehenes extra Geld, was sie für die Familie verdient hat, ohne so wirklich in die Arbeitswelt einzutreten, da sie sich dabei ja auch mit häuslichen Tätigkeiten und der Verbesserung ihres Haushalts quasi beschäftigt hat. Da ist halt die Frage, wie emanzipatorisch das wirklich ist. Ja, das kann man auf jeden Fall diskutieren. Vor allem, und das wurde immer wieder kritisiert, dass Tupper selber keine Struktur bietet, aber profitiert von der Struktur der Verkäuferin, die darauf angewiesen sind, ihre Freundinnen und Bekannten zu überzeugen, dass sie was kaufen, teilweise dadurch auch vielleicht im persönlichen Streit geraten sind oder ihre Freundinnen in Verlegenheit gebracht haben. Und das Unternehmen Tupper hat das halt gar nicht gekratzt, was bei denen passierte.
Ich denke, da ist man auch wieder... Also sorry, wenn ich jetzt immer wieder diese Kiste aufmache, aber ich finde, da ist man auch wieder voll bei diesem Influencer-Marketing, wo ja total ähnliche Sachen auch kritisiert werden. So, ne, ist das ein richtiger Job? Verkaufst du irgendwie deine Seele? Beziehungsweise, ne, wirbst du für ein Produkt, was dir eigentlich, also gefällt dir dieses Produkt wirklich? Nutzt du aus, dass Leute dir vertrauen oder das Gefühl haben, du bist eine enge Freundin oder eine gute Beraterin oder sowas? Also ich finde, da gibt es schon spannend viele Parallelen bei diesem Verkaufskonzept. Und also mich würde wirklich interessieren, sozusagen, was du dazu denkst. Weil, also mir sind die beiden unterschiedlichen Positionen schon klar. Und ich finde es auch kontrovers, aber genau. Also was denkst du?
Wenn du es eben nicht machen musstest, nicht darauf angewiesen warst, Geld damit zu verdienen, sondern das so ein bisschen als Hobby gemacht hast, dann war das super. Du kannst irgendwie, du wurdest in der Gesellschaft auch mehr angesehen. Frauen wurden gesagt, nachdem sie ein paar Tupper-Partys gemacht haben, ach, du bist gar nicht mehr das Mauerblümchen wie früher. Und das war wirklich so, ja, voll fies eigentlich. Aber es war irgendwie eine gute Möglichkeit, aus dem Haus rauszukommen. Aber die Kritik an der ganzen Sache, wenn man das jetzt nochmal im größeren, im Bigger Picture quasi betrachtet. Wir hatten ja schon erzählt, während des Zweiten Weltkrieges hat Brownie Wise in dieser Rüstungsfabrik gearbeitet. Und das war ja in den ganzen USA so, genauso wie in England und am Ende auch in Deutschland, dass Frauen einfach in die Betriebe mussten, weil es keine männlichen Arbeitskräfte mehr gab. Aber als der Krieg vorbei war und die Frauen quasi sich daran gewöhnt hatten zu arbeiten, selber Geld zu verdienen, selber über ihr Geld zu verfügen, was auch nochmal ein großer Punkt ist, das war halt gesellschaftlich nicht mehr gerne gesehen. Und dieses Zurückdrängen der Frau in den Haushalt und diese Bewerbung fast der Mutterrolle und wie führt man einen guten Haushalt und Frauen sollen nicht arbeiten gehen und so, das war ja dann in den 50er, 60ern wieder total krass. Und das trägt halt auch dazu bei, dass man sagt, okay, das ist ein Job, den die Frau im Rahmen des Haushalts machen kann, denn Haushaltsführung ist der eigentliche Job der Frau und wir wollen sie ja nicht mehr am Arbeitsplatz haben, weil jetzt sind die Männer wieder da und die brauchen die Jobs. Und Tupper tatsächlich hat auch schon in den 60ern Gewerkschaftsbildungen zerschlagen und das machen sie bis heute. Also sie erlauben keine Gewerkschaft unter den Verkäuferinnen.
Ja, und ich kann mir eben auch vorstellen, dass je weiter dieses System, dieses Schneeballsystem, wie du es auch vorhin völlig richtig genannt hast, je weiter das um sich greift, je populärer das wird, dann wollen alle ein kleines Stückchen von diesem Kuchen. Und schon 1953, also 2 Jahre, nachdem Brownie Wise begonnen hat, dieses Konzept umzusetzen, gab es in den USA 9.000 Tupperware-VertreterInnen. Das ist jetzt auf die gesamten USA berechnet vielleicht nicht super viel, aber wenn man das dann mal auf die einzelnen Staaten runterrechnet, ist es schon eine Menge. Also es ist nicht mehr so, dass du quasi die einzige Frau in Georgia bist, die dann rumreist und sich ein goldes Näschen verdient, sondern es gibt halt quasi in jeder größeren Stadt eine Tupper-Lady und je weiter sich das verbreitet natürlich, je populärer das wird, desto weniger hast du auch die Chance, wirklich damit was zu verdienen. Weil, ja, also das nutzt sich dann halt ziemlich schnell ab. Das bedeutet, dass es halt sozusagen für die einzelne kleine Frau aus dem Haushalt vielleicht nicht so das Erfolgskonzept gewesen ist, wirklich was zu reißen. Wohingegen Brownie Wise, die hatte die Time of her life auf jeden Fall. Also die ist so richtig zur Ikone, nicht nur von Tupperware, also zum Gesicht quasi dieser Firma geworden in den darauffolgenden Jahren, sondern man kannte sie einfach. Es war eine total berühmte, erfolgreiche Frau. Sie war auf dem Cover der Business Week. Also es war ein totaler Hype um sie und um ihr Konzept. Und ihr wird bis heute wirklich der Großteil, wenn nicht der komplette Erfolg von Tupperware zugeschrieben. Also sie wird wirklich das Gesicht dieser Marke und letztendlich hat das dann ja auch total um sich gegriffen und es gibt ja für viele, also auch für so Make-up-Firmen und so mittlerweile, die dieses auch so adaptiert haben, diese Partys, oder es gab ja auch eine Zeit lang so Sextoy-Partys und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist alles quasi abgeguckt von Tupper.
Und das, ja, das, ich habe mich so ein bisschen eingelesen in so den Ablauf von Tupper-Partys und habe mir so alte Kataloge angeguckt. Und ich glaube, ich bin jetzt habe nicht Wirtschaftslehre studiert, aber das ist schon krass, was für so ein Marketing-System sie da aufgebaut hat, was ja schon wirklich so teilweise an Kulthaftes grenzt.
Ja.
Also ja. Bei den Partys, das war ja wirklich nicht nur eine Verkaufspräsentation. Da wurden irgendwie zusammen Lieder gesungen, da wurden Partyspiele gespielt, die teilweise dann auch, also man hat sich wie so ein bisschen verschwestert, glaube ich, auch gegen andere Leute oder auch gegen seine Ehemänner. Also da waren so Spiele gerade in den 50ern wie Gossip-Spiele oder man sollte dann so kleine Zeitungsannoncen schreiben, um so aus Spaß seinen Ehemann zum Verkauf anzubieten. Und da war dann auch so ein Zitat, das eine geschrieben hat, ein Ehemann zum Verkauf bekommt eine Glatze, oft miesmütig, Magen benötigt, umfassende Aufmerksamkeit. Also da merkt man auch schon, das waren nicht unbedingt immer glückliche Ehen. Und das hat natürlich dann irgendwie auch so zusammengeschweißt, die Gesellschaft. Und man hat dann auch immer konnte so kleine Tupper-Produkte dann, wie zum Beispiel hier wie heißt dein Salz- und Pfefferstreuer? Der Kümmerling? Nee, wie ist es?
Der Würzling.
Der Würzling konnte dann so einen Würzling gewinnen und so. Also es gab auch immer so Anreize, möglichst doll mitzumachen bei diesen Spielen, um schon mal was Kleines zu gewinnen. Und wenn man vielleicht schon was Kleines gewonnen hat, denkt man sich, ach, dann kaufe ich doch vielleicht noch die passende Brotdose dazu zum Mitnehmen. Also das war schon richtig ausgefuchst. Und es gibt sogar so Aufzeichnungen von Tupper-Ladies, die dann bekannte Lieder umgeschrieben haben in Tupper-Songs. Also zum Beispiel Klingglöckchen, Klingelingeling. Und dann ist es so, wir Tupper-Ladies aus Detroit, wir verkaufen hier die besten Sachen. Also es wurde richtig wie so ein, fast so ein bisschen, ja, wie so ein Kult aufgebaut. Und man wollte halt Mitglied sein. Und das Highlight jeden Jahres, und da kommen wir jetzt auch so langsam ein bisschen, also da wird es ein bisschen Cuckoo-Banana, habe ich das Gefühl, ist das sogenannte Jubilee. Das hat nämlich auch Brownie-Wise eingeführt. Also eine Jahresparty, eine viertägige in den Headquarters von Tupper in Florida, wo dann die besten VerkäuferInnen eingeladen wurden. Und das schon allein das erste, das hatte als Thema, das war 1954, Thema Wilder Westen. Alle waren da irgendwie als Cowboys oder Native Americans, natürlich nicht sonderlich politisch korrekt verkleidet. Es gab erstmal stundenlange Zeremonien, wo aus jedem Kreis irgendwie die besten VerkäuferInnen geehrt wurden. Man konnte, es gab einen riesigen eine Grabung quasi. Also es wurde dann vor den Headquarters so eine riesige Fläche abgesteckt, wo super viele Geschenke verbuddelt waren und Brownie Wise ist so als Cowboy verkleidet auf ihrem Pferd, auf ihrem Hengst die ganze Zeit um diese Fläche rumgeritten und die ganzen Leute, die als Gäste da waren, haben dann halt gebuddelt und haben irgendwie Pelzmäntel ausgebuddelt, haben Diamantenringe ausgebuddelt, Fernseher, irgendwie ganze Tupper-Sets und es gibt Videos von diesen Jubilees, von diesen Jahrespartys und es ist einfach der Wahnsinn, es ist wirklich dieses absolut Kapitalismus-Endgegner über Konsum. Überall sind Geschenke. Alle Frauen haben Sachen in die Arme gestapelt mit Geschenken, die sie bekommen haben. Und es gab vier Tage lang jeden Tag so eine thematisch passende Party und es war absolut verrückt.
Ja, absolut. Also das ist auch total auf Brownie Wises Mist gewachsen, wenn man das so sagen kann. Also sie war einfach auch diese Person dafür. Sie selbst war auch super extravagant. Nicht nur diese Partys, sondern auch sie selbst hat sich dann eben total in dieser Rolle des Stars, der Königin der Tupperware ergeben. Also sie hat auch in einem ganz glamourösen Haus gewohnt, in der Nähe von diesem Tupperware-Anwesen in Florida. Sie hatte ein pinkes Cabrio, das sie gefahren ist. Pink war ihre Lieblingsfarbe. Sie hatte auch pink gefärbte Kanarienvögel, die sie in ihrem Büro gehalten hat. Also sie war auch diese Diva oder sie hat sich zu der inszeniert und dazu passten natürlich dann auch diese sehr extravaganten Feiern. Das war eigentlich gar nicht so richtig der Stil von Earl Tupper und da gab es auch immer wieder so Reibereien, wo er gesagt hat, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel und sie war aber die ganze Zeit, also die hatte ja auch ein super loses Mundwerk und war so total schlagfertig und hat auch gesagt, du, also der Erfolg dieses Unternehmens hängt an mir, also lass mich mal machen, so in der Art. Aber das war durchaus auch schon in dieser Zeit mit ein paar Konflikten verknüpft, dieses Verhalten und dieses extreme nach außen tragen des Luxus und der Extravaganz.
Und da kommen wir jetzt so langsam in die Richtung Bruch zwischen Tupper und Brownie Wise, der dann am Ende wirklich zum Credit-Klau oder Credit-Vernichtung durch Earl Tupper führen sollte. Und da gibt es mehrere verschiedene Aspekte. Also zum einen war Tupper wohl ziemlich unzufrieden damit, dass Wise immer doller das Gesicht von Tupper wurde. Und weiß nicht, ob er es jetzt selber sein wollte, aber wenn man an Tupper gedacht hat, dann hatte man Brownie Wise vor Augen. Sie hat nicht nur diese Jubilees veranstaltet, sondern hat auch monatliche, ich glaube die Tupper Sparkle hieß das, so eine Zeitschrift rausgebracht, die an alle VerkäuferInnen ging, wo sie auch immer auf dem Cover war. Und ja, also Earl Tupper fand das alles nicht so dolle. Und irgendwie gefühlt kam es ihm dann so ein bisschen recht, dass Mitte der 50er die Umsätze so langsam schlechter wurden. Es gab wohl einen Streik der VerkäuferInnen, die eben versucht hatten, eine Gewerkschaft zu bilden, was dann auch zerschlagen wurde. Dadurch gab es eben Einbußen und Tupper schreibt dann immer wieder, ich weiß nicht, ob es Faxe waren, es hieß immer Memo auf Englisch. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Fax? Ist ein Brief? Ist eine E-Mail? Nee, das wird nicht gewesen
Vielleicht
sein.
Hat er auch so die Thesen an die Tür der Florida-Villa geschlagen, wo dann drauf stand so, benimm dich!
Oder Brownie hat ihre pinken Kanarienvögel als Brieftauben benutzt und immer zu ihm geschickt. Genau. Nach Long Island. Auf jeden Fall gab es immer weniger VerkäuferInnen. Also 1957 gab es nur noch 8.800. Im Vorjahr waren es irgendwie knapp 20.000. Genau, es wurden super viele Partys gecancelt. Und Wise blieb aber irgendwie, das fand ich krass, in dem Schriftverkehr zwischen den beiden, da ist ziemlich viel erhalten und, glaube ich, im Smithsonian Museum irgendwie auch aufbewahrt. Sie ist immer so ultra positiv und sagt so, nein, wir kriegen, also die Verkaufszahlen werden mehr sein als letztes Jahr. Und also sie hat sich auch viel wie so eine Motivationssprecherin, glaube ich, betätigt und hat immer versucht, die VerkäuferInnen zu animieren. Und ihr müsst nur wünschen, dass ihr die Besten werdet und dann schafft ihr das. Also so ein bisschen manifestiert euch das doch einfach und alles wird gut. Und diese Motivationsreden, die sie ganz oft gehalten hat, wurden von einem Ghostwriter zusammengefasst zu einem Buch, zu einem Manuskript, das sie dann im Eigenverlag nämlich vertreiben wollte. Und zwar Best Wishes Brownie Wise. Und das ist dann der nächste Punkt, wo Earl Tupper langsam schlechte Laune bekommen hat oder die noch schlechter wurde. Dass er irgendwie, sie hatte ihm wohl vorab kein Belegexemplar geschickt und er hat dann in Zeitungsartikeln Rezensionen gelesen und hat ihr dann so ein bitterböses Memo geschickt, so, wie kann das sein, dass dieses Buch veröffentlicht ist über deine Geschichte bei Tupper und ich habe es noch nicht gelesen? Und eben dieses Thema, dass sie immer mehr das Gesicht ist von Tupper und alle verbinden Tupper mit ihr, das wurde da natürlich noch stärker, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Sie hat allerdings auch Belegexemplare von diesem Buch an Eleanor Roosevelt und Walt Disney und ganz viele so bekannte SchauspielerInnen geschickt, die ihr wirklich auch nochmal helfen konnten, noch mehr Berühmtheit zu erlangen. Hat Earl Tupper gegenüber auch gesagt, nein, ich würde doch niemals mich hier als das Gesicht von Tupper hinstellen. Also das ist, ich mache das überhaupt nicht, um mich selber zu bereichern, das ist alles im Interesse der Firma.
Ja, krass, sogar an die Präsidentengattin quasi. So weite Kreise hat Tupper gezogen, nicht schlecht. Okay, gut. Und was führte dann jetzt quasi zum endgültigen Ende und Aus? Was war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? War es eine Party?
Es war eine Party. genau, also es war 1957 das jährliche Jubilee zum Thema in 80 Tagen um die Welt. Das war nämlich gerade als Spielfilm rausgekommen und daher total angesagt, das Thema. Und alle VerkäuferInnen, die eingeladen wurden, hatten vorher halt ein Land bekommen und dann sollten sie sich wie jemand aus dem Land verkleiden und sowas. Und ein Programmpunkt war eben ein hawaiianischer Luau, also eine typisch hawaiianische Strandparty mit Gesang und viel Essen. Und die hat sie eben mit 1200 Gästen dann auf ihrer privaten Insel gefeiert. Und die wurden da alle mit dem Boot hin, oder mit vielen Booten hingekarrt, die auch vollkommen überladen waren. Und Brownie hat halt vorher irgendwie nicht so richtig auf den Wetterbericht geguckt, Classic. Und es zogen Sturm und Gewitter auf. Und die Leute wurden total panisch und haben versucht, von dieser Insel runterzukommen. Und sind dann halt auf die Boote, haufenweise von diesen Booten sind gekentert. Und 21 Leute landeten tatsächlich im Krankenhaus und lagen da tatsächlich auch wochenlang.
Es gibt mir so krasse Fire-Festival-Vibes. Hast du die Doku geguckt?
Ja!
Also sehr empfehlenswert an alle, die das interessiert. Die Fire-Festival-Doku ist ja auch ein alter Hut. Aber da geht es auch um ein Festival, was total ins Wasser gefallen ist. Auch wegen des Größenwahns der Veranstalter. Und mir kommt es jetzt langsam auch so ein bisschen so vor, als hätte sie dann vielleicht auch ihre eigenen Kompetenzen ein bisschen überschätzt. Also das sind wirklich extrem viele Leute und mit der eigenen Insel und so weiter und so fort. Also gut, okay, aber es war ja auch ihr Job. Also sie wird schon wissen, was sie gemacht hat und kann. Aber gut, das ist ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führte dann dazu, dass Tapper gesagt hat, so jetzt reicht's mir. Also die Firma wurde ja auch infolgedessen mit Klagen überzogen. Also die Leute haben auch gesagt, so geht's nicht. Und Earl Tapper hat dann 1958 die Reißleine gezogen und sein Verkaufsgenie gefeuert. Und nicht nur das, denn der hatte wirklich die Nase gestrichen voll und der hat gesagt, ich will, dass dieser Name nicht mehr mit Tupperware assoziiert wird. Und hat gesagt, jede Spur von Wise soll aus den Annalen dieser Firmengeschichte getilgt werden. Also sie hat weder eine Abfindung bekommen, sie hat keine Unternehmensanteile irgendwie bekommen, die wurde wirklich fristlos gekündigt und da wurde jetzt auch kein Mitleid vorgetäuscht.
Absolut nicht. Also er hat ihr, das fand ich ziemlich krass, sie hatten dann so ein paar Wochen Funkstille, weil sie sich so gefetzt haben und alles, jeglicher Schriftverkehr lief wirklich nur noch über diese Memos, also die haben auch nicht mehr telefoniert oder sich getroffen. Und dann hat er ihr am 31. Dezember 1957, also am Silvesterabend, schönen Brief zukommen lassen, in dem er ihr vorgeworfen hat, sie würde sich weigern, nach Long Island zu kommen, obwohl er sie dahin bestellt hatte, zu sich nach Hause. Und dass er sich ihrer Autorität widersetzt und dass es gar keinen Grund gibt, wenn sie seine Autorität nicht anerkennt, warum sie noch bei Tupper arbeiten sollte. Und PS dann war so, let's go for a happy new year. Also so irgendwie richtig so Psychoterror-Nummer. Und sie hat dann, wie ich fand, relativ lustig drauf geantwortet. Also für mich jetzt lustig, ich glaube, in der Situation war es nicht so geil. Sie hat ihm dann darauf geantwortet, dieser Brief ist genauso nett wie ein wild gewordener Hund und genauso hilfreich wie ein erstklassischer Fall von Lepra. Und dass sie den Brief unzählige Male gelesen hätte und es wirklich unglaublich fand, ob er den Brief überhaupt gelesen hat, bevor er den abgeschickt hat. Er hätte sich seit Wochen nicht gemeldet und hätte sie gemieden. Und sie hätte die letzten 6,5 Jahre alles fürs Unternehmen gegeben. Sie hätte kein Privatleben gehabt und sich wirklich aufgeopfert für das Unternehmen. Und nie waren ihre eigenen Interessen im Vordergrund. Also hat so richtig gegengehalten. Naja, und er ist dann wirklich hingeflogen und hat sie fristlos gekündigt, hat ihr vorgeworfen, quasi eine Meuterei zu planen. Und das Krasse ist, sie hatte halt keinen Arbeitsvertrag. Also sie hat 6,5 Jahre für Tupper gearbeitet ohne Arbeitsvertrag und deswegen konnten die sie auch von heute auf morgen rausschmeißen. Nicht nur das, sondern haben auch quasi die Pacht oder ja, sie hat zur Miete gewohnt auf dieser Insel, wo sie auch wirklich das Haus ja in den 6,5 Jahren, also sie hat da mit ihrem Sohn eine Viehzucht betrieben und die mussten innerhalb von 30 Tagen raus. Sie haben es nicht geschafft, zum Beispiel den Transport für ihre ganzen Kühe und Pferde zu organisieren in der Zeit. Die wurden teilweise einfach auf der Insel gelassen und sie mussten dann wirklich innerhalb von 30 Tagen da weg. Und Tupper hat auch veranlasst, dass im Unternehmen ihr Name nicht mehr genannt werden darf. Also er wurde weder schriftlich noch mündlich durfte Brownie Wise gesagt werden in diesem Unternehmen.
Ja, angeblich hat er doch sogar, also dafür gibt es keinen Beleg oder ich habe zumindest keinen gefunden, aber hat er doch sogar die Bücher, in denen sie drin stand, verbuddelt oder irgendwie vernichtet. Also der muss wirklich rasend wild gewesen sein.
Und tatsächlich hat sie dann kurz versucht zu klagen gegen Tupper. Und dann hat er in einem Interview gesagt, die Klage von Brownie Wise gegen uns kam aus heiterem Himmel. Wir waren immer gut zu ihr, nachdem er sie fristlos gekündigt und aus ihrem Haus rausgeschmissen hat. Also das fand ich schon ein bisschen krass.
Ja, aber ich glaube, er hatte einfach generell auch genug von der Firma, was ja auch belegt wird dadurch, dass er ein Jahr später schon die Firma verkauft. Für Millionen, muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das gar nichts mehr wert gewesen, weil das gerade so einen kleinen Umsatzeinbruch hatte. Nee, im Gegenteil. Also er hat es wirklich für Millionen Dollar verkauft an eine andere Firma und wirklich gezielt diese Unternehmensarchive manipuliert, sodass Brownie Wise dort nirgendwo mehr auftaucht. Und das ist auch ganz lange nicht geschehen. Also dass Brownie Wise anerkannt wird in den zum Beispiel, also das ist ja nur ein Beispiel, die Firmenwebsite oder so, dass da der Name genannt wird, das hat super lange gedauert, also weil er wirklich relativ erfolgreich darin gewesen ist, ihren Credit zu klauen.
Ja, also du meintest ja schon, er hat die Firma verkauft und dann hat er sich von seiner Frau scheiden lassen direkt im Anschluss und ist nach Costa Rica abgehauen. Irgendwie hatte er gar keinen Bock mehr auf nichts. Das war 1972 und er wurde dann zum Beispiel 1976 in die Plastic Hall of Fame aufgenommen, wo Leute ausgezeichnet werden, die die globale Plastikindustrie vorangetrieben haben. Brownie Wise wurde da nicht mit aufgenommen, obwohl sie eigentlich maßgeblich den Erfolg von Tupper begründet hat durch ihr Partysystem und eben auch durch den Personenkult, den sie um sich geschaffen hat. Und tatsächlich, ich habe mal durchgeschaut, bis heute in dieser Plastic Hall of Fame sind circa 200 Menschen aufgenommen worden, davon 5 Frauen. Hm. Also auch da, auch die Plastikindustrie kann bestimmt noch mal ein bisschen Recherchearbeit da leisten, um noch mal zu schauen, was Frauen so für Plastik getan haben.
Das ja, zum Beispiel Side-Fact. Aqua mit ihrem berühmten Hit Bad Girl. I'm a plastic, it's fantastic. Alleine dafür sollten sie auf jeden Fall in die Hall of Fame aufgenommen werden.
Vielleicht können wir da mal eine Petition starten.
Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen. Auf eine Frau zu sprechen kommen.
Ja, also Brownie Wise ist in dieser Zeit, also in den 70er Jahren, versucht weiterhin eigene Unternehmen aufzubauen. Sie ist in unterschiedlichen Bereichen weiterhin aktiv, im Bereich Keramik, im Bereich Kosmetik, aber so richtig anknüpfen an den Erfolg, den sie vorher bei Tupper hatte, kann sie, so erfolgreich ist sie einfach nicht. Also sie hält so Vorträge, das hat sie ja vorher auch schon gemacht als Motivationsrednerin, aber ja, die Karriere ist stark eingefallen und erreicht auf keinen Fall mehr die Ausmaße, die es vorher hatte.
Aber irgendwie, das fand ich ganz spannend, sie hat dann ja als Maklerin auch eine Zeit lang irgendwie gearbeitet, weil Tupper ihr irgendwie, das hat er durchbekommen, ich glaube, die haben sich ja auch vor Gericht nochmal geeinigt, dass sie eine Abfindung bekommen hat von irgendwie $30,000 oder sowas, aber auch unter der Bedingung, dass sie durfte nicht zu einem Konkurrenzunternehmen oder sowas wechseln. Also sie durfte jetzt nicht wieder für ein Unternehmen arbeiten, das irgendwie Haushaltsartikel oder Plastik oder so verkauft. Aber tatsächlich gab es dann Zeitungsartikel in der lokalen Zeitung, dass sie ihr erstes Haus verkauft hat, also so, was macht jetzt die Tupperfrau jetzt. Sie hat dann für so ein Unternehmen, das ein ähnliches Prinzip hat mit diesen Homepartys, Cinderella hieß das, aber für halt Make-up-Produkte gearbeitet und hat dann irgendwie einen Flugschein gemacht und ist immer mit dem Flugzeug zu so Hauspartys geflogen und wurde dann in den Zeitungen immer als Florida's Flying Cinderella bezeichnet. Also so ein bisschen Publicity hat sie noch bekommen, aber sie konnte nie wieder an diesen riesigen Erfolg anknüpfen und ist dann auch Ende der 50er aus diesem Make-up-Unternehmen ausgeschieden und hat angefangen zu töpfern und hat dann bei so Töpferwettbewerben bei Lokalen mitgemacht und sowas. Hat ganz viel so Handarbeiten gemacht und ich glaube mit ihrem Sohn auch weiter diese Viehzucht betrieben. Aber es gibt, das ist ein kleiner Tipp nebenbei, ein Buch über Brownie Wise und ihre Zeit bei Tupper. Das hat den Titel Life of the Party von Bob Keeling. Und das kann man als Hörbuch bei Spotify nämlich hören. Falls man sich da nochmal weiter reinfuchsen möchte, da ist alles nochmal ganz genau beschrieben. Und im Epilog sagt dann der Autor auch, dass er nochmal nach Florida gereist ist und auf dem Friedhof, wo sie begraben ist und ihr Grab besuchen wollte. Und das ist tatsächlich nicht mal irgendwie markiert, ihr Grab. Also sie ist quasi dann am Ende unbekannt verstorben, sag ich mal.
1992 war das, genau, in Kissimmee in Florida. Wo wir jetzt gerade schon über den Bruch mit Tupper gesprochen haben, dachte ich, würde es ja vielleicht thematisch noch passen, wenn wir vielleicht noch eine kleine Kategorie einfügen und auch über unsere verhasstesten Tupper-Produkte sprechen. Wie wär's?
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Ja, mein absolutes Tupper-Hassprodukt. Ich muss sagen, das war auch eine Entwicklung. Früher fand ich es ziemlich cool, denn, du kannst es ja wahrscheinlich schon was denken, wir hatten es zu Hause und ich fand es mega praktisch. Ja.
Ist es diese Bananenbrotdose?
Nein.
Okay.
Was ist denn eine Banane? Ach so, die Dose in Form einer Banane für Bananen.
Ja, wo nie eine Banane reinpasst. Okay.
Nee. Also auch die hatten wir zu Hause natürlich.
Alter,
aber,
ihr hattet echt die ganze Range, oder?
Im Laufe dieser Sendung merke ich, dass wir doch schon eine krasse Tupper-Familie waren. Na gut, also nein, es ist tatsächlich das sogenannte Tupper-Frische-Kabinett. Ich liebe auch diese Namen. Also
ein Kühlschrank?
Ist, dieses Produkt hier.
Ach, ist es so ein Stapeldosenset?
Genau, also es ist eine Stapeldose für unterschiedliche Aufschnitte. Also du nimmst packst da Käse und Wurst und so weiter rein und die sind unterschiedlich, also voneinander abgetrennt, aber du kannst irgendwie da auch noch so Einlegeböden reinmachen, dass es irgendwie von unten belüftet wird und so weiter und so fort. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto idiotischer finde ich es, weil du kaufst ja, also das ist nun mal bei uns im Kapitalismus so, dass du halt Sachen in Plastik eingepackt kaufst und ich finde es eigentlich super hirnrissig, das dann also aus der Verpackung zu nehmen, die wegzuschmeißen und das in ein anderes Plastikprodukt zu tun. Gut, klar, es ist halt irgendwie vielleicht luftdichter verpackt und wenn man das nicht mag, dass der Käse oder die Wurst so am Rand so ein bisschen eintrocknet, was ich total verstehen kann, dann ist wahrscheinlich so ein frisches Kabinett, hält es, was es verspricht, aber ich muss sagen, ja, also an diesem Punkt in meinem Leben bin ich noch nicht, dass ich sage, es lohnt sich. Deswegen würde ich gerne das frische Kabinett shredden.
Aber ist nicht der Gedanke vielleicht auch, ich glaube, es macht halt heute keiner mehr, aber ich erinnere mich noch dran, dass meine Mutter, wenn die einkaufen gegangen ist, was vor allem meine Mutter immer gemacht hat, die hat halt Wurst und Käse an der Theke gekauft. Also die war dann im Real schön. Und hat sich dann halt irgendwie, ne, 500 Gramm von der Leberwurst in Golddarm, bitte, oder was weiß ich, hier die Salami schon geschnitten, genau, da gekauft. Und das wurde dann ja immer in so, wie so Backpapier, Papier. Also in so Papier eingeschlagen. Und das ist natürlich unpraktisch vielleicht dann auf dem Tisch und nimmt sehr viel Platz weg. Das heißt, dass der Gedanke ist ja vielleicht eigentlich für die moderne Hausfrau von heute, die an der Theke einkauft, dass sie das dann umfüllt in ihren luftdichten Behälter.
Vielleicht kann man auch mit dem frischen Kabinett in den Supermarkt gehen. Und das sich dann da reinfüllen lassen.
Und dann sagt die Verkäuferin, entschuldigen Sie, haben Sie da etwa ein Tupperware-Frische-Kabinett dabei? Das Modell C543, das habe ich auch zu Hause. Sind Sie auch so begeistert? Und dann lädt sie dich zur nächsten Tupper-Party ein, so läuft's.
Ja, so stelle ich mir das vor. Was ist denn dein Hassprodukt?
Also ich finde, es ist nicht insofern ein Hassprodukt, aber ich finde es einfach ein bisschen irrsinnig. Also wie gesagt, dadurch, dass wir nur drei Tupper-Sachen zu Hause hatten, ist es jetzt nicht so, dass mir da irgendwas sonderlich auf die Nerven ging. Aber es sind zwei Produkte, wo ich mir denke, die sollten halt einfach nicht aus Plastik sein. Das eine ist von 1956, ich kann es dir auch mal zeigen, ich hoffe, du erkennst das. Das sind Spitzendecken aus Plastik. Im Endeffekt sind das einfach Plastikringe, die zusammengeschweißt wurden zum schönen runden Muster. Aber ja, dann vielleicht war es dann in den 50ern der letzte Schrei, dass man eben mit diesem, wir haben ja die Rezension gehört, ne, mit dem hochkünstlerisch Skulptur, Alabaster und Jade, Perlmutt gleichartigen Material, man das halt dann eben auf seine schöne Kommode gelegt hat oben. Eigentlich sind doch so Spitzendeckchen auch dafür da, so ein bisschen Staub abzuhalten und so. Also das macht's halt auch überhaupt nicht, weil es sind einfach nur so riesige Plastikringe mit großen Löchern dazwischen. Also der Sinn erschließt sich mir gar nicht, warum man ein Spitzendeckchen aus Plastik haben sollte, zumal das halt auch deutlich weniger, also Spitzendeckchen sind ja auch eine krasse Kunstform, sowas zu häkeln ist ja voll fein und total die feinen Formen und so, das sind halt einfach nur Ringe ineinander verschoben. I don't get it. Und da reiht sich direkt das zweite Produkt, das ich zerschreddern will, ein, nämlich etwas, was für mich, wenn man an so einen richtig schön edel gedeckten Tisch, weißt du, mit Gabel links, Messer rechts in mehreren Größen, mehrere Gänge, so, und dann gibt's für mich, ist das schickste Produkt, was man auf den Tisch stellt, nämlich die Sauciere. Da kommt eine richtig schöne, da kommt eine richtig feine, hausgemachte Soße rein. Die sind immer richtig schön dekoriert, so eine Porzellansauciere. Und das gibt's halt seit 2003 auch von Tupper. Und das sieht halt so ein bisschen aus wie,
aber nicht schlecht.
Wie so ein Brita Wasserfilter in kleiner und weiß und orange. Und ich denke so, die einzige Soße, die man da reinmachen kann, ist vielleicht eine Soße Hollandaise von Tomi aus dem Tetrapack. Das ist das Einzige, was da reingehört. Aber so ein schön gedeckter Tisch, da kannst du doch nicht so eine Tupper-Sauciere hinstellen. Das geht doch nicht.
Ja. Vor allem da erschließt sich mir auch wirklich gar nicht, oder ist die dann luftdicht verschließbar?
Kannst das habe ich mich auch gerade gefragt, ablesen? Ob die dann für die Aufbewahrung zwischendrin von den Resten ist, damit sich nicht so eine Haut oben auf der Bratensoße.
Weil das wäre super praktisch wiederum.
Dann ist es schlau.
Aber wenn das einfach nur eine offene Sauciere ist, die man gar nicht verschließen kann, dann finde ich es auch überflüssig. Wobei diese Farbkombi, die gefällt mir auch sehr gut, weil das auch so 50s-Vibes mir gibt.
Ja. Ich überlege aber auch gerade wahrscheinlich, also genau, die hat einen Deckel und es ist halt Plastik. Und ich überlege gerade, wenn du die Soße nochmal aufheizst dann am nächsten Tag, wenn die Reste isst, ist es natürlich, wenn du es in eine Mikrowelle schmeißt, ist es praktischer, das in Plastik zu machen als in Porzellan, weil das wird ja auch heiß und das Plastik kannst du ja danach anfassen. Also vielleicht ist es auch nur zum Zwischenverstauen, aber für mich sind das einfach so Produkte, vielleicht war es gerade auch so dieses Spitzendeckchen in den 50ern, war es halt einfach, wurde es als was Schickes wahrgenommen und als was Modernes. Aber heute Spitzendeckchen und Soßieren aus Plastik ist eher trashy als schick, würde ich sagen.
Ja, stimme ich dir zu. Sehr schön. Vielen Dank.
Nein, nein, ich danke dir.
Vielleicht noch einen kurzen aktuellen Diskurs zum Thema Tupper. Das haben bestimmt einige von euch mitbekommen. Denn, Aufschrei, im September 2024 hat Tupperware Insolvenz angemeldet und seinen deutschen Markt im Januar 2025, also Anfang dieses Jahres, komplett eingestellt. Schockschwere Not.
Das hatte ich nicht mitbekommen.
Ja,
ich wusste es nicht.
Es war überall, Britt. Wo warst du?
Weiß nicht, wo ich gut. Im Januar 25 war, im Winterloch wahrscheinlich.
Also die gute Nachricht folgte so kurz darauf. Es soll jetzt tatsächlich in Europa in Anführungszeichen wiederbelebt werden. Es gibt irgendwie so ein Start-up-Dude, jetzt nicht aus die Höhle der Löwen, aber so in der Art. Und der hat das dann, der möchte das jetzt wieder schick machen. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich kann es mir perfekt vorstellen, wie das jetzt wieder zu so einem Vibe wird. Und wie eben jetzt, da schließt sich nämlich der Kreis, die ganzen Influencerinnen dann wieder plötzlich anfangen, für Tupper zu werben. Und vielleicht gibt es auch so digitale Tupper-Partys oder so. Also ich sehe schon, dass da noch Potenzial ist. Wir brauchen einfach eine zeitgenössische Brownie Wise. Und ich bin gespannt, was uns in den nächsten Monaten dahingehend erwarten wird.
Vielleicht wechselt Pamela Reif von Workout zu Tupper.
Ja, oder kombiniert es.
Wie? Sie macht. Ach so, damit sie zeigt, wie langlebig das ist, dass sie dann so auf die Tupperdose steppt, während sie Crunches macht oder was auch immer.
Ja, so
Crunches ist was anderes, glaube ich, ne? Ja.
So ungefähr. Also,
statt so ein Gymnastikball, so eine riesige Salat-Tupperschüssel für Partys, wo man Schichtsalat reintun kann. Mit Protein.
Ja, und dann halt Proteinschichtsalat und so.
Und das ist nämlich eins von unseren drei Tupperprodukten, die wir hatten. Das war so ein Shaker, wie so ein Proteinpulver-Drink-Shaker. Aber meine Mutter hat da immer Rührei drin geschüttelt, damit sie es nicht von Hand aufschlagen muss. Aber deswegen, so den Protein-Drink-Shaker hat Tupper quasi auch schon vor langer Zeit rausgebracht. Also ja, da sind viele Anknüpfungspunkte. Hoffentlich klaut sie uns das jetzt nicht, diesen großen Einfall. Aber wir sind auch keine Fitness-Influencerin, deswegen bringt das auch nichts.
Wenn, dann könnt ihr auf jeden Fall sagen, ihr habt es hier zuerst gehört. Wir danken euch sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und wir hoffen, ihr hattet großen Spaß. Und wir freuen uns auf, also ich kann nur für mich sprechen, ich freue mich auf alle weiteren Folgen der Staffel 3. Es wird sehr abwechslungsreich, das können wir auf jeden Fall schon mal versprechen.
Ja, finde ich auch. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.